Wir sind unterwegs zu unserem neuen Update. Wir begegnen heute neuen Leuten, die wir noch gar nicht so gut kennen. Wir freuen uns drauf. Wir sind hier in Dabornaum oder Dauborn bei Hünfelden. Und wir drehen uns jetzt um, damit wir sehen, wo wir hinlaufen. Wir laufen auf einen gelben Container zu. Wann wir ankommen. Wir schauen mal. Okay. Da hat schon jemand aus dem Fenster geguckt.
Ja, warte.
Guten Tag.
Guten Tag.
Du bist schneller als wir. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zum Pop, zum Pastors Office Podcast des Christus Zentrums Limburg. Wir sind
Iris.
Genau. Und der macht was. Und Bernd C. Und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und um Richtungshilfen geht es hier. Und jetzt gehen wir rein.
Hallo.
Drin. Wir haben es geschafft nach der tollen Hausführung in diese Riesenscheune mit zwei Häusern in Dabornaum. Ich nenne das so, weil das ist ja mal eine römische, wie sagt man, Siedlung oder Kolonie gewesen sein soll. Zumindest ist das, gibt es da eine Quelle, die das sagt. Und das ist ein Ort, an den ich mich sehr gerne erinnere, wenn auch mit zwiespältigen Erinnerungen, ja, weil ich war hier 2 Jahre lang, jeden Tag fast, als Gärtnerlehrling damals in der Gärtnerei Pfeiffer für alle Dauborner. Ihr kennt das vielleicht noch, wenn ihr ein bisschen älter seid. Das war der Schlabbegärtner, so haben die den genannt. Und es gab auch noch den Distelgärtner, das war der Konkurrent am anderen Ende des Dorfes. Ich glaube, den gibt es sogar noch. Wir sind gar nicht weit weg, vielleicht 100, 150 Meter entfernt von dem Gebäude, wo ich damals immer hingepilgert bin, in die Gewächshäuser und an die Freilandbeete. Und wenn du mir damals gesagt hättest, vor 34 Jahren, dass ich, der kleine Gärtnerlehrling, irgendwann hierher kommen würde, um geistlich zu dienen, hätte ich dich ausgelacht. Und das ist tatsächlich mein erster geistlicher Dienst in Dauborn.
Sehr gut.
So, yeah. So erinnere ich mich nicht an was anderes. Ich habe ja mal gefeiert mit ein paar Christen, aber gedient so in der Form jetzt noch nicht, wie dass wir jetzt hier was aufnehmen und ich ein bisschen was erzähle. Wir gehen ja heute wieder an ein spannendes Thema. Erinnert euch, wir haben schon mal angefangen damit vor 2 Tagen und ja, heute am Donnerstag geht es weiter. Und aber bevor wir zu ernst werden, mal was Lustiges. Ein Pastor hielt eine Predigt über die vierfache Saat. Zur Veranschaulichung nahm er 4 durchsichtige Flaschen, die er auf die Bühne stellte. Flasche 1 war gefüllt mit Alkohol. Flasche 2 war gefüllt mit Zigarettenrauch. Flasche 3 mit Schokosoße. Und Flasche 4 mit Gartenerde. Nun gab der Pastor in jede dieser 4 Flaschen einen Regenwurm. Während er nun über die vierfache Saat predigte, starb der Wurm in den Flaschen mit dem Alkohol. Auch der Regenwurm im Zigarettenrauch hauchte sein Leben aus. Schließlich verendete auch der Wurm in der Schokoladensoße. Lediglich der Wurm in der Gartenerde wühlte munter herum. Am Ende seiner Predigt fragte der Pastor die Zuhörer, welche Lektion sie aus dieser Predigt gelernt haben. Eine ältere Dame meldete sich und sagte voller Begeisterung, wenn man Alkohol trinkt, raucht und viel Süßes isst, hat man kein Problem mit Würmern. So kann man durchaus die falschen Schlüsse aus der richtigen Botschaft ziehen. Ich hoffe, dass das heute nicht geschieht, weil heute geht es um, wie gesagt, ein ernstes Thema. Es geht wieder einmal und noch einmal um die Hölle, um diesen Ort, den wir alle nicht so mit großer Begeisterung entgegeneifern würden, wenn wir wüssten, wir müssten hin. Und wir werden uns ein paar weitere Fragen anschauen, die es zu diesem unliebsamen Ort gibt. Antworten kommen dann gleich nach einem Interview mit Corinna und Daniel. Auf das freue ich mich schon sehr.
Ja, wir freuen uns, dass wir zum dritten Mal zu Gast sind, Pop zu Gast bei Corinna und Daniel heute. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr euer Haus aufgemacht habt, so kurz nach dem Umzug. Und ja, wir haben uns jetzt erst so richtig kennengelernt. Genau, und wir wollen euch noch ein bisschen besser kennenlernen, auch den Zuschauern ein bisschen Gelegenheit geben.
Das ist so aufregend, ihr müsst euch vorstellen. Ich habe Daniel einmal gesehen, aber nur im Räuberkostüm. Also er hatte so einen Maschgeton. Hatte bei uns in der Technik mal reingeschnuppert. Corinna habe ich nur von Bildern gesehen auf Facebook. Wir haben uns noch nie live gesehen. Und jetzt kommen wir hier so ein Blind Date und lernen so ein nettes Ehepaar kennen und nehmen zusammen einen Pop auf. Wie cool ist das
denn? Ja, das ist super.
Vielleicht gibt es ja noch mehr, die da jetzt zuhören und sagen, das würde ich auch mal machen. Ich kenne die Trümpers zwar nicht, aber vielleicht kommen die ja auch mal nach Hause. Meld dich doch mal. E-Mail pastor@ccrm.de. Wir würden gerne mal bei uns aufnehmen lassen. Und dann schauen wir mal, ob das passt.
Genau, das wäre super. Okay.
Die beiden sind auch sehr pflegeleicht.
Dann kriegst du die 100 Euro nachher.
Okay, vielen, vielen Dank. Ja, uns interessiert als allererstes, wie landet man denn in Dauborn? Das ist ja jetzt keine Weltstadt. Was hat euch hierher gezogen? Könnt ihr das gerafft uns erzählen und den Zuschauern erzählen?
Ich arbeite in Kelkheim, in einem christlichen Hilfswerk, und wir haben lange Zeit da gewohnt und mussten uns ein neues Zuhause suchen, weil wir zur Miete gewohnt haben und wegen Eigenbedarf gekündigt bekommen haben, und haben rumgeschaut und haben Gott gefragt, was sollen wir machen. Dann haben wir gesehen, dass es dort in der Stadt ganz, ganz teuer ist, was zu mieten, auch zu kaufen, undenkbar, und haben überlegt, was hat Gott mit uns vor, und haben ihm verschiedene Dinge vorgeschlagen und haben gehofft, Gott sagt, mach das. Und es war dann ja so, dass wir uns ja überlegt haben, kaufen ist gerade gut von der Zeit, wir kaufen was. Ich glaube, Gott will, dass wir was kaufen. Wir probieren das, wir gehen diesen Weg, probieren es aus, haben uns drei Sachen angeguckt, die total fürchterlich waren. Ein baufälliges Haus, eins, was viel zu klein war, und eins, wo die Treppen super steil waren. Und ich habe so ein krankes Bein und ich habe ein paar Probleme, Treppen zu gehen. Und dachte ich, oh Mann, ich würde es machen, aber lieber nicht. Und dann haben wir gesagt, komm, wir haben noch ein viertes Ding und wir schauen uns an, was damit ist. Und haben Gott gebeten, uns ein Zeichen zu geben, ob das das Ding ist, was wir kaufen sollen. Und ja, Gott hat uns irgendwie überrascht. Wir haben ihm auch eine schwere Aufgabe gestellt. Wir wollten einen Verkäufer haben, der super lieb ist, am besten Christ, meine Arbeitsstelle kennt und uns liebt und uns auch als Familie. Wir haben drei etwas sehr kräftig laute Jungs, und wir haben gesagt, wir wollen auch gerne eine Gemeinde, eine Kirchengemeinde in der Nähe haben, wo wir vielleicht hingehen können, auf jeden Fall als Zeichen, dass wir merken, Gott lädt uns ein und hier wollen wir gerne hin. Aber ich habe schon gedacht, im Hinterkopf, das wird eh nichts. Es gibt ja gar keine Gemeinde hier in der Stadt, und Verkäufer, die Häuser verkaufen, sind meistens auch eher fröhlich aufs Geld, aber nicht auf die Leute, die da kommen. Und dann dachte ich, mal sehen. Aber es kam anders, und Gott hat uns wirklich überrascht durch seine Freundlichkeit. Wir haben einen coolen Verkäufer erwischt, der ganz liebevoll uns als Familie auch quasi wertgeschätzt hat. Und als wir dann so in den Kaufverhandlungen mit ihm waren und wir hinterher auch nicht mehr wussten, ob er noch mehrere Leute hat, denen er das verkaufen würde vielleicht, ob er mit dem Preis jetzt noch hochgeht, hat er gesagt, nein, könnt euch auf mich verlassen, wir verkaufen euch das und wir wollen euch das auch wirklich geben und nicht irgendwie anders. Wir haben uns euch ausgesucht, hat er sogar hinterher gesagt, wir wollen gerne, dass ihr das kriegt. Und als wir halt vom Hof gefahren sind, dann beim ersten Besichtigen, haben wir auch gesehen, da ist ein Bethaus in der Nähe, und das war das Zeichen für, erstmal für Corinna, die das Zeichen gerne haben wollte, aber letztendlich auch für mich, wo wir sagten, wir wollen ein Zeichen haben. Und dann habe ich hinterher gemerkt, was habe ich da gemacht. Jetzt sind wir hier in Dauborn und in einem Gebäude, ihr seht es vielleicht gleich noch mal ein bisschen, es ist groß, aber es ist auch teilweise ja sehr reparaturbedürftig an manchen Stellen, so stark, dass ich hinterher echt Zweifel hatte, dachte, ist das wirklich cool, was ich da gemacht habe, was wir als Familie da jetzt gemacht haben. Und ich musste direkt an Abraham denken, der in ein Land gehen sollte, was er vielleicht so von Gott noch später gezeigt kriegt, oder saß er noch nicht auf seinem Kamel oder auf seinem Gerät, und da sollte einfach losreiten, wusste nicht, wo er hinreiten sollte. So kam ich mir auch vor, dachte ich, ja. Und dann dachte ich an Hebräer 11 und durch den Glauben, wenn du losläufst, und dann werden die ganzen Leute aufgezählt, dachte ich, ich möchte auch so einer sein, oder wir wollen auch Leute sein, wo wir einfach irgendwo in ein Gebiet für Gott ziehen, wo er dann sagt, das ist euer Zeichen, ihr habt das jetzt gekriegt. Dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, bitte halt mich auf davor, wenn ich was Falsches mache. Aber wie ihr seht, wir sind in Dauborn angekommen, sind jetzt hier, und ich glaube immer noch, Gott hat was Gutes mit uns vor und hat einfach auch mit diesem größeren Gebäude, was wir vielleicht auch gar nicht erfüllen können, noch etwas später noch vor, was wir noch sehen werden, was ihr vielleicht noch miterleben könnt, was wir da noch mit ihm erleben.
Voll cool. Das ist ja richtig wie Geschichte schreiben, so ein Stück.
Das ist ein Abenteuer.
Ja, und wir freuen uns, dass wir ein Stück weit Teil sein dürfen oder euch erleben dürfen, wie ihr dieses Abenteuer anfangt zu leben. Super. Ja, Die Frage 2 nach Hobbys und Freizeitbeschäftigung, ist die eigentlich dann überflüssig, wenn man drei lebendige Kinder hat und gerade neu umgezogen ist? Oder was habt ihr sonst noch für Leidenschaften, für Dinge, die ihr gerne tut?
Ich glaube, unser Art Lebenshobby ist tatsächlich Gemeinde.
Mhm.
Ich war lange in der Jungscherarbeit, Teenagerarbeit und es macht mir einfach Spaß. Und da fehlt was, wenn ich es nicht mache. Und ich spüre ganz genau, wenn wir von Gott Gaben und Fähigkeiten bekommen haben und wir sie nicht ausleben, dann fehlt einfach was. Und ja.
Das coole Sachen von erzählen, was ich alles gemacht habe in der letzten Gemeinde. Coole Sachen. Bad Taste Day. Ich sag nur Bad Taste Day. Klasse.
Ja.
Genau.
Genau. Ich liebe auch Technik, alles was Technik ist. Ich mag Geocachen, weiß nicht, wer das kennt, wo man so mit so Navis durch den Wald rennt und ja, also Techie-Sachen mag ich gerne. Ja.
Das Belohnungssystem für deine Kinder.
Das Belohnungssystem.
Das ist das Beste, ausgefeilteste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Mit eigener App. Also das ist
wir hätten nicht grandios. Gedacht, dass grandios. Das jemand übertrifft, nee, was wir so machen.
Nee, wir sind immer eigentlich die Extremisten gewesen, aber ja. Das ist cool.
Das ist richtig.
Unsere Kinder sind gerade so froh, dass sie schon älter sind.
Naja.
Ja, es ist
aber es ist cool, es ist cool.
Es ist sinnvoll wirklich, und kreativ, cool. Ja. Es ist richtig cool. Super. Ja, die Überleitung zur Frage 3, Kirche ist wichtig für euch. Warum? Haben wir schon
was? Mein Hobby ist.
Habt ihr noch was dazu zu sagen? Warum ist das so wichtig? Man kann doch auch ohne und...
Also die Kirche ist ja eigentlich eine Art Base. Ja?
Mhm.
Wir haben schon öfters an der Base gewohnt. Ne? Wir haben da Hausmeister gemacht in einer Kirchengemeinde, als wir mal gerade ein Jahr verheiratet waren und... Das war eigentlich so die allerbeste Zeit in unserem Leben. Wir waren ganz nah an der Base, sind zur Bibelstunde gegangen, haben zu tun gehabt mit den Leuten, die bei der Gemeinde gewohnt haben. Und ja, also wir haben ganz viel da mit Gott erlebt. Und ich fühle mich eigentlich schon immer in der Gemeinde einfach wie zu Hause. Und in der Base werde ich ausgerüstet für mein Leben draußen. Und ja, da wo ich mich ausprobieren kann, ohne auf die Nase zu fallen und andere machen sich lustig über mich. Also da in unserer Base, da kann ich...
Base meint Basis, für die das Wort nicht
genau.
So kennen.
Genau, ja.
Stopp.
Da kommt doch jemand in unsere Base hier.
Genau, das ist der Timon.
Hallo Timon.
Super.
Genau, in der Gemeinde ist es halt so, dass man halt auch miteinander wirklich auch mit Gott näher kommen kann, auf verschiedenen Arten und Weisen, mit Gaben. Meine Kirche klingt immer so nach Gebäude, für mich ist Kirche aber eher so im Herzen, das, was Menschen vielleicht auch so innerlich verbindet, ja.
Ja, ja.
Und wo man wirklich lernen kann oder Gott kennenlernen. Ich finde, Kirche ist da, wo man sich auch Lebenszeugnisse von Gott, die man mit ihm erlebt, weitererzählen kann und sich befruchtet und sich dann ganz, ganz doll ja, einfach Freude, die Gott einem selber gegeben hat, teilt und weitergibt.
Ja, ja, das ist cool. So was wir gerade jetzt mit euch erleben. Wir hören eure Geschichte vom Hauskauf. Und es inspiriert mich total und ich finde es total spannend, wie ihr da mit Gott die Entscheidung getroffen habt.
Vor allem, es gibt so viele Menschen, die auch in verschiedenen Stellen ihres Lebens stehen. Dem einen geht es echt schlecht. Anderen geht es echt gut und in der Gemeinde kann man sich so gegenseitig stärken und ermutigen und das finde ich halt toll, ja. Wenn ich eine Durchstrecke habe und das Gefühl habe, hey, Gott spricht gar nicht zu mir, Gott ist nicht da, dann kann ich in der Gemeinde hören über Leute, die gerade ganz frisch mit Gott was erleben und die sagen, hey, da ist mir gestern das passiert, heute das und wo ich dann auch ermutigt werde, weiterzubeten und dran zu bleiben, ne? Und das ist einfach...
Genau.
Das ist cool an Gemeinde, also Leute, wenn ihr keine Gemeinde habt,
sucht euch eine.
Genau.
Ist ja im Moment ein bisschen schwierig und euer Umzug,
das weiß geht ich schon.
Genau, wie das von den Terminen her war, aber ihr seid ja genau in die Corona-Chance hineingepurzelt mit eurem Umzug und da ist ja das Anschlussfinden so virtuell möglich, aber real etwas schwierig gewesen.
Genau.
Wie habt ihr das erlebt und wie habt ihr die Corona-Chance für euch genutzt? Was war positiv an dieser Zeit für euch als Familie gerade?
Und unsere Kinder hatten da ja weniger Schule, so im Gebäude, im Schulgebäude. Wir hatten halt Schule mobil unterwegs, wir hatten Lehrer und das war eine Chance für uns, dass wir auch ein bisschen uns mehr Zeit nehmen konnten für den Umzug, weil wir einfach nicht so ganz gebunden waren, irgendwo die Kinder in eine Schule zu schicken und dann auch sofort in die nächste, sondern das war einfach ein bisschen... Es fühlte sich so ein bisschen an wie Sommerferien mit Homeschooling so gemischt. das war auf jeden Fall eine Chance auch vielleicht mal Gemeinden kennenzulernen, ohne da wirklich auch hinzugehen. So mal so Online-Kirchen und ihr wart ja auch jetzt sowas kurzfristig geworden, erstmal anzuschauen. Ja, und auch hier richtig anzukommen erstmal. Das war schon auch eine Chance, würde ich sagen. So sehe ich das, dass wir jetzt nicht sofort das volle Leben hatten, sondern erstmal, es war wie gedämpft etwas alles. Und wir hatten Zeit, uns zu besinnen und auch Gott zu suchen, zu finden und zu beten. Wir hatten viel zu beten. Wir hatten auch oft nächtelang, wo wir im Bett lagen und konnten nicht schlafen, dachten, was haben wir gemacht? Wie geht's weiter? Was will Gott von uns? Was sollen wir tun? Und das war ganz gut. Die Corona-Chance hat uns da auch geholfen, gewisse Fragen einfach auch so zu beantworten.
Und auch geistlich weiterzukommen, ne? Wir haben halt auch sehr viel gelesen und miteinander uns unterhalten. Und da wir halt nicht in eine Gemeinde gegangen sind, haben wir uns verschiedene Gottesdienste angeschaut. Und da kommen wir halt auch ins Nachdenken und überlegt halt, was ist in meinem Leben gerade verbesserungswürdig oder.
Bernd hat ein Buch empfohlen, Tut die größeren Dinge. Wir haben uns das auch gekauft, dachten, wir nutzen die Chance und lesen mal ein cooles Buch. Macht es auch, ne?
Gutes
Buch. Gutes Buch. Sehr gut. Und jetzt fangen wir an, die größeren Dinge zu tun. Also ich werde ja schon mal sehen, wie das abgeht bei uns.
Ja, spitze.
Eine Menge Chancen, ja, das ist super gut.
Super. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Räumlich und in euer Herz. Total schön. Ja, und jetzt befassen wir uns mit dem ernsten Thema. Und es ist total wichtig, dass wir Bescheid wissen. Was sagt die Bibel zum Thema Hölle und welche Fragen gucken wir uns an?
Ja, gute Frage. Ich mache erst noch ein bisschen Licht, okay? Ich habe ja so große Ziffern zusammengebracht, hoffentlich sind die auch jetzt
funktional.
Ja, schaut mal. Ihr riecht's nicht, aber wir riechen's. Es riecht nach Schwefel. Viele Leute denken ja, die Hölle ist so ein Ort, der so riecht. Keine Ahnung, war nie da. Werd nie die Gelegenheit haben, das rauszufinden. Hoffe ich, glaube ich. Aber wie ist die Hölle wirklich? Wenn wir jetzt mal all die Mythen und Sagen rausnehmen, all die Geschichten, auch gerade das deutsche Volkstum, wir haben ja alte Märchen, Brüder Grimm und Co. noch älter, die sich natürlich auch mit dem Thema beschäftigen. Hölle war schon immer ein Zündstoff für Geschichten, für Märchen und für vieles, was auch nicht so gut war. Das wissen wir, denkt an die katholische Kirche vor 500 Jahren. Nicht heute, aber damals gab es ziemlich schräge Sachen, die Leute gemacht haben, um anderen die Gewissheit zu geben, du musst nicht in die Hölle, wenn du Ablassbriefe kaufst, wenn du Kreuzzüge mitmachst, wenn du 1000 Sachen tust, wo wir heute denken, hey, hätten die Leute damals eine Bibel gehabt, wäre das nicht so leicht gegangen. Aber wir wissen, damals gab es die Bibel nur in einer Sprache und die konnten die wenigsten lesen, nämlich Latein. Bis 1967 gab es nur Gottesdienste der katholischen Kirche in Latein. Es hatte auch seine Geschichte, wie auch immer, aber das ist mein Geburtsjahr 1967. Überleg mal, bis dahin konnte ein Katholik kein Bibelwort in Deutsch in seinem Gottesdienst hören. Gott sei Dank ist es heute anders. Preis sei dem Herrn dafür, dass überall jetzt in Deutsch, in Deutschland, man Gottesdienste feiern kann. Auch in der katholischen Kirche, das ist gut. Aber wie gesagt, nicht alles war immer gut. Auch bei den Protestanten, auch bei den Freikirchen, überall gibt es natürlich Schattenseiten oder Schattenzeiten. Mhm. Und wir wollen uns heute das angucken, wie es wirklich ist, weil was interessiert mich Gerede, wenn es kein Fundament hat. Und wie ich vorgestern ja zeigte, es gibt zwei Quellen, wo wir uns über die Hölle guten Gewissens informieren können. Das eine ist die Bibel selbst. Und das andere sind Nahtodeserfahrungen von Leuten, und zwar am besten von Leuten, die sie aufgeschrieben haben, direkt nachdem sie sie gemacht haben, oder von Leuten, die als Christen solche Erfahrungen gemacht haben. Weil die erzählen ganz interessante Sachen. Und ich habe hier eine mitgebracht heute. Was, wir haben gar nicht geredet. Willst du die lesen? Soll ich die lesen?
Wie du willst.
Liest du.
Okay.
Dann spare ich meine Stimme für danach.
Ab dem Fett gedruckten.
Ja.
Gut, okay.
Thomas Welsh
beschreibt in seiner Schrift Oregon's Amazing Miracle, in Klammern das erstaunliche Wunder von Oregon, ein höchst ungewöhnliches Erlebnis. Er kam bei einem Unfall ums Leben. Seine Leiche wurde erst eine Stunde nach seinem Tod gefunden. Er sagte, in dieser einen Stunde außerhalb des Körpers lernte ich mehr, als ich je in meinem Körper lernen konnte. Hier sein Bericht. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich nahe am Strand eines großen Ozeans aus Feuer stand. Es war wohl gerade so, wie es die Bibel in Offenbarung 21,8 beschreibt. Den See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Ich erinnere mich klarer an jedes Detail und jeden Moment dessen, was ich während der Stunde, in der ich diese Welt verlassen hatte, sah und was geschah, als an alles, was zu meinen Lebzeiten geschehen ist. Ich stand in einiger Entfernung von dieser brennenden, bewegten und schwappenden Masse aus blauem Feuer. Soweit meine Augen sehen konnten, ein See aus Feuer und Schwefel. Es war niemand in dem See. Ich war auch nicht darin. Ich sah auch Leute, die ich gekannt hatte, die gestorben waren, als ich 13 Jahre alt war. Ebenfalls sah ich einen Jungen, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Er war in jungen Jahren an Kieferkrebs gestorben, der mit einem kranken Zahn begonnen hatte. Er war 2 Jahre älter als ich. Wir erkannten einander, aber wir sagten nichts. Alle starrten und schienen tief in Gedanken versunken zu sein, als könnten sie nicht glauben, was sie sahen. In ihren Gesichtern spiegelten sich Bestürzung und Verwirrung. Die Szene war so furchterregend, dass Worte fehlen. Man kann es nicht beschreiben, außer man würde sagen, dass wir jetzt schon Augenzeugen des jüngsten Gerichts waren. Da gibt es keinen Fluchtweg, keinen Ausweg. Man versucht nicht mal, einen zu suchen. Das ist das Gefängnis, aus dem niemand entfliehen kann, es sei denn durch das Eingreifen Gottes. Ich sagte hörbar zu mir selbst: Wenn ich davon etwas gewusst hätte, hätte ich alles, nur irgend Mögliche getan, um dem zu entgehen und nicht an einen solchen Ort gebracht zu werden. Aber ich hatte es nicht gewusst. Als mir diese Gedanken blitzartig durch den Kopf gingen, sah ich einen anderen Mann vor uns vorbeigehen. Ich wusste sofort, wer er war. Er hatte starke, freundliche Gesichtszüge, voller Mitgefühl, gefasst und furchtlos. Meister über alles, was er sah. Es war Jesus selbst. Große Hoffnung ergriff mich und ich wusste, die Lösung meines Problems war, diese großartige und wunderbare Persönlichkeit, die hier in diesem Gefängnis verlorener, verwirrter, zum Gericht bestimmter Seelen an mir vorbeiging. Ich sagte nur so für mich selbst: Wenn er nur in meine Richtung blicken und mich sehen würde, dann könnte er mich aus diesem Ort befreien. Er wüsste, was zu tun ist. Er ging weiter und es schien, als würde er nicht in meine Richtung schauen. Aber gerade bevor er aus meinem Gesichtsfeld verschwand, wandte er seinen Kopf und schaute mich direkt an. Mehr brauchte es nicht. Sein Blick war genug. In Sekundenschnelle war ich wieder zurück in meinem Körper. Es war, als wenn man durch eine Tür in ein Haus kommt. Ich konnte die Brocks, die Leute, bei denen ich wohnte, minutenlang beten hören, bevor ich meine Augen öffnen und etwas sagen konnte. Ich konnte aber hören und verstehen, was sich abspielte. Dann kam plötzlich Leben in meinen Körper. Ich öffnete die Augen und sprach mit ihnen. Es ist leicht, über etwas zu reden und es zu beschreiben, das man gesehen hat. Ich weiß, dass es einen Feuersee gibt, weil ich ihn gesehen habe. Ich weiß, dass Jesus Christus in Ewigkeit lebt. Ich habe ihn gesehen. Die Bibel sagt in Offenbarung 1,9-11, Ich, Johannes, am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme, laut wie eine Posaune. Sie sprach, schreib das, was du siehst, in ein Buch. Unter den vielen Dingen, die Johannes sah, war auch das Gericht. Und er beschreibt es in Offenbarung 20 so, wie er es gesehen hat. In Vers 10 schreibt er, Und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den Pfuhl von Feuer. Wiederum in Offenbarung 21,8 schreibt Johannes, er sah den Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der See, den ich gesehen habe. Und ich bin mir des einen sicher, dass am Ende dieses Zeitalters, beim jüngsten Gericht, alles Schlechte im Universum endgültig in diesen See geworfen wird und für alle Zeiten zerstört wird. Ich danke Gott für Menschen, die beten können. Ich hörte, wie Frau Brock für mich betete. Sie sagte, oh Gott, nimm Tom nicht weg, er ist nicht gerettet. Im gleichen Augenblick öffnete ich die Augen und sagte zu ihnen, was ist denn passiert? Für mich war die Zeit nicht stillgestanden. Ich war zu einem anderen Ort gereist und nun war ich zurück. Kurz darauf kam der Krankenwagen an und ich wurde zum Good Samaritan Hospital in Portland gebracht. Dort kam ich kurz vor 6 Uhr abends an, wurde in den OP gebracht und meine Kopfhaut wurde mit vielen Stichen vernäht. Dann kam ich auf die Intensivstation. Es gab wirklich nicht viel, das die Ärzte hätten tun können. Man musste einfach warten und sehen. Während dieser 4 Tage und Nächte schien ich mich in ständiger Verbindung mit dem Heiligen Geist zu befinden. Ich durchlebte noch einmal alle Begebenheiten meines vergangenen Lebens und die Dinge, die ich gesehen hatte, wie zum Beispiel den Feuersee und wie Jesus dort zu mir kam. Ich hatte meinen Onkel gesehen und den Jungen, mit dem ich zur Schule gegangen war, und dann die Rückkehr ins Leben. Die Gegenwart des Geistes Gottes war beständig um mich und oft sprach ich laut mit dem Herrn. Dann fragte ich Gott, was er aus meinem Leben machen wolle, was sein Wille für mich sei. Dann, etwa um 9 Uhr, kam die Berufung Gottes. Die Stimme des Geistes kann oft sehr deutlich sein. Er sagte zu mir, ich möchte, dass du der Welt verkündest, was du gesehen hast und wie du ins Leben zurückgekommen bist.
Wow, danke schön fürs Lesen. Ich würde gerne etwas machen. Ich würde gerne mit denen von euch beten, die Angst haben vor diesem Moment, vor der Begegnung mit dem Tod. Im eigenen Leben, aber auch im Leben von anderen, mit denen du vielleicht zu tun hast. Ich glaube, dass Gott hier heute was übernatürlich freisetzen möchte. Und wenn du das bist, dann gib doch einfach mal eine Hand zu Gott und empfange. Herr Jesus, ich danke dir. Du bist gekommen, um Menschen zu retten, weil du Menschen liebst. Uns hier und jeden, der hier zuschaut. Du machst keinen Unterschied. Du liebst niemanden mehr als den anderen. Du bist verrückt nach Menschen. Du liebst sie, wie man seine eigenen Kinder nur lieben kann und noch viel mehr. Und ich bete, dass jetzt dein Frieden und deine Freude in einer Weise auf gerade die von uns kommen, die Furcht haben vor dem Tod, die diesen Gedanken nicht ertragen, diese Welt einmal verlassen zu müssen. Ich bete, dass jetzt hier ein Frieden kommt, der höher ist als alle Vernunft und der den Sinn, die Gedanken, das ganze Herz erfüllt mit diesem atemberaubenden Frieden, der uns hilft, über den Umständen zu leben und nicht länger drunter. Ich danke dir, dass dieser Frieden sich jetzt neigt wie eine Wolke, gerade auf dein Leben, dass du von diesem Tag an den Tod nicht länger fürchtest. Danke, Jesus. Amen. Der Tod kommt für die, die Jesus Christus lieben, als ein Diener und Freund und nicht mehr als der Zerstörer, der er sonst ist oder wäre. Denn die Schlüssel des Todes, lesen wir in der Bibel, hat Jesus heute in der Hand. Er ist nicht länger ein unabhängiger Staat im Staat oder gar etwas, wo der Teufel drüber herrscht. Das ist vorbei. Das trifft nicht zu, wenn du Jesus Christus gehörst. Und das ist eine gute Nachricht. Lass uns nochmal über das Feuer reden. Wir haben dann am Dienstag schon mal kurz drüber gesprochen. Dieses Höllenfeuer. Die Feuer, mit denen in diesem Tal, Gehinnom, ihr erinnert euch, ständig Müll und Tierkadaver und sogar Leichen von Kriminellen verbrannt wurden, verdeutlichen, dass in der Hölle ein buchstäbliches Feuer brennt. Auch die Juden zur Zeit Jesu glaubten das. Und Jesus bestätigte die jüdische Vorstellung von der brennenden Hölle, indem er dieses Wort 11-mal für die ewige Verdammnis gebraucht. In Matthäus 18,8 warnt er, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit 2 Händen oder mit 2 Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Mit anderen Worten, das ewige Feuer ist so schlimm, dass selbst eine buchstäbliche Amputation die bessere Alternative wäre. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Gespräch, das ich mit einem Schweizer Pastor hatte vor einigen Jahren. Der erzählte, er hatte auch farbige Familien in seiner Gemeinde und einer dieser Männer hat sich tatsächlich mit einer Axt den eigenen rechten Arm abgehackt, weil er diese Bibelstelle gelesen hat und weil er gewisse Dinge nicht unter Kontrolle bekommen hat, hat er sich tatsächlich selbst amputiert. Das ist natürlich nicht, was wir tun sollen, so ganz nebenbei, ja. Aber die Ernsthaftigkeit hat mich dann schon erschüttert, mit der dieser Mann reagiert hat auf dieses Bibelwort. Ich meine, manchmal wünscht man sich, dass Leute ein bisschen ernsthafter mit biblischen Wahrheiten umgehen. Natürlich nicht so jetzt, das ist ja auch nur eine Metapher gewesen, um zu zeigen, wie ernst es ist, wenn wir Sünde in unserem Leben dulden und wie viel wir dabei riskieren können, wenn wir so weit gehen, dass wir tatsächlich entweder unsere Rettung verlieren oder sie erst gar nicht richtig ergriffen haben, sondern vielleicht pseudo- oder religiöse Menschen sind, die aber letztlich keine Beziehung zu Jesus haben, die nie Sündenvergebung empfangen haben und dann aber am Tag des Gerichts sich wundern, warum sie an einen Ort kommen, wo sie nie hinwollten. Weil sie ja dachten, ich bin ja Kirchenmitglied, ich habe ja Kirchensteuer bezahlt, ich war ja im Gemeindevorstand, was auch immer. All das rettet ja niemanden. Das ist nett, das zu tun. Und als Christen tun wir solche Sachen natürlich. Aber wenn ich kein Christ bin, weil ich keine Beziehung zu Christus habe, die lebendig ist, ist das alles nichts wert.
Amen, ja.
Ja. Für uns wissen wir, es ist schon 50 Grad Celsius, warmes Wasser, zu heiß zum Baden. Probier das mal. Unangenehm. Gehst schneller wieder raus, als du reingegangen bist. Und so eine Kerzenflamme oder was ich eben gezeigt habe, ne, das Feuerchen hier, das sind 500 Grad oder 800 Grad Celsius. Das ist richtig heiß, fast mal in so eine Kerze. Ich meine nicht nur so Spucke rein und rein und raus. Das ist leicht, aber das machst du nicht lange. 800 Grad sind sehr unangenehm für die menschliche Haut und hinterlässt hässliche und lang schmerzende Wunden, die kein Mensch braucht. Die Sonnenoberfläche soll angeblich 6000 Grad heiß sein und im Inneren der Sonne ist noch viel mehr Temperatur. So, da gibt es schon Abstufungen und Aufstufungen und wir wissen nicht, wie heiß das Höllenfeuer sein wird, aber Gott hat uns durch die Begriffe wie Feuer und Schwefel klar offenbart, wie die Qualen der Hölle sein werden. Wenn man hier noch nicht mal einen kleinen Finger in eine Flamme halten kann, wie mag sich das anfühlen, ja Millionen mit dem ganzen Sein in einer Flamme sein zu müssen? Wie gesagt, da heißt es in Offenbarung 14,11, gibt es keine Ruhe. Es gibt kein Ausruhen von der Hölle. Es gibt kein Fegefeuer, wie es ja manche Kirche mal gelehrt hat oder vielleicht sogar noch lehrt. Das ist Nonsens, das ist nicht biblisch. Das Feuer der Hölle ist ein ewiges Feuer und es gibt keinen Weg mehr raus. Wie wird man sich in der Hölle fühlen? Das wäre auch eine Frage, die interessant ist. Jesus vergleicht die Hölle mit einem Gefängnis, Matthäus 5 zum Beispiel, aus dem der Schuldige nicht freikommt, bis er den letzten Pfennig bezahlt hat. Nur wie ihr euch denken könnt, jemand, der im Gefängnis ist, der kann nichts mehr bezahlen, weil der verdient ja kein Geld mehr. Schwierig. Auch wenn heute manche Gefängnisse ja gut ausgestattet sind, ist Freiheitsentzug auch heute immer noch eine der empfindlichsten Strafen, die es gibt. Und ein Gefangener kann nicht machen, was er will und auch keine Gemeinschaft mit seinen Lieben haben. Stell dir vor, eine Ewigkeit getrennt zu sein von deinem Ehepartner, von deinen Kindern, von deinen Eltern, von Freunden, von Menschen, die du liebst. Wir können davon ausgehen, dass es im Gefängnis der Hölle viel weniger Freiheitsgrade gibt als in irgendeinem irdischen Gefängnis. Wahrscheinlich wird man dort an nichts anderes denken können, als an die Qual und die eigene Schuld als Ursache dafür, dass man an diesem Ort gelandet ist. Man ist dort abgeschnitten von allen unverdienten Gaben Gottes. Das lieben wir doch gerade. Am Sonntag werde ich über Gnade predigen unter anderem. Und Gnade ist unverdiente Gunst. Für Gnade kann ich nichts. Die kriege ich geschenkt. Ich muss sie nur nehmen. Und das ist ja genau das, was wir immer wieder sagen. Eine Beziehung mit Gott kostet dich keinen Cent, aber sie kostet dich eine Entscheidung. Und die musst du treffen, weil niemand kann das für dich tun. Keine Kirche, keine Mutter, kein Ehepartner. Only you. In der Hölle gibt es keine Gnade und somit nie wieder ein leckeres Essen. Manch ein Mann mag das mehr treffen als viele der anderen Dinge, die ich bisher gesagt habe. Nie wieder. Nie wieder Steak mit Pommes. Ich mache Witze, weil das Thema ist eigentlich zu hart, um da länger drüber zu reden und es auszuhalten. Aber das ist nur so ein kleiner Aspekt, stell dir vor, nie mehr leckeres Essen. Das ist echt die Hölle, würde manch einer sagen. Ja. Es gibt keinen Sonnenschein dort. Oder kein Vogelzwitschern, keine Blüten mehr, keine blühenden Bäume oder Blumen. All diese Dinge, die wir manchmal doch hier auch recht gerne sehen, die wir genießen, sind nicht mehr existent. Wie viele Gnadengaben dürfen wir in diesem Leben unverdient genießen? Aber die meisten machen uns ja nicht mehr Gedanken. So, wer den Geber dieser Gaben ignoriert, dem wird am Ende jede Gnade entzogen. Nächste Frage. Wann komme ich aus dem Höllenfeuer wieder raus? Dass man in dieser Strafanstalt bleibt, bis alles bezahlt ist, bedeutet nicht, dass man jemals wieder dort herauskommt. Jesus sagt damit, dass es keine Begnadigung wegen guter Führung gibt. Man wird dort eiserne Gerechtigkeit erfahren, ohne Abmilderung. Denn ebenso wenig wie der inhaftierte Knecht die Schuld von 10.000 Talenten, Matthäus 18, also eine astronomische Summe von etwa 3 Millionen Monatsgehältern, muss man sich mal vor Augen stellen, das war das, was er geschuldet hat, 3 Millionen Monatsgehältern, wie lange braucht man, um die abzuzahlen? Wenn man ein ganzes Monatsgehalt gibt, 3 Millionen Monate. Wer lebt lang genug, um das zu tun? Ja, ihr ahnt schon, das ist eine Summe, die niemand abzahlen kann, kein normaler Mensch. Bill Gates vielleicht mit viel Mühe, weiß nicht, aber du und ich wahrscheinlich eher nicht. Und so ist es mit der Sünde. Der Sünder kann niemals seine Schuld vor Gott aus Eigenleistung tilgen. Die Hölle ist ein Ort der äußersten Finsternis, in der Weinen und Zähneknirschen sein wird, lehrt uns Matthäus in 1, 2, 3, 4 verschiedenen Bibelstellen. Ihr könnt das alles in den Shownotes sehen, da sind die Bibelstellen mit drin und das könnt ihr in Ruhe nachschlagen, werdet merken, wow, da ist echt was dran. Die Sünder werden voller Emotionen weiter existieren. Deine Gefühle sind nach wie vor da, deine Seele existiert ewig. Es ist ein jämmerliches Weinen, das durch Mark und Bein geht. Das griechische Wort im Grundtext deutet auf den allerstärksten Ausdruck von Verzweiflung hin. Ein Heulen mit jeder Phase des Körpers. Kinder tun gerade gut, oder? Die entspannen so ein bisschen bei dem ernsten Thema. Das ist fantastisch. Trotzdem möchte ich euch die Dinge unbedingt sagen, weil wir reden ja im Pop oft über ganz andere Sachen. Aber das solltet ihr einmal gehört haben. Weil den einen oder anderen wird es vielleicht gerade helfen, seine Beziehung mit Jesus ernst zu nehmen. Denn es ist kein Witz, was ich euch sage. Das ist auch nicht irgendwie was, um euch Angst zu machen. Sondern ich mag gerne wissen, die Fakten kennen, bevor ich Entscheidungen treffe, die wesentlich sind. Und dieses Wissen gehört für mich dazu, wenn jemand sich entscheidet, Jesus nachzufolgen oder es nicht zu tun. Also weder positives Denken noch der Versuch, Schmerz und Groll wegzumeditieren, wird an diesem Ort irgendetwas bewirken. Also auch dein Yoga oder was auch immer du machst, wird dort nicht helfen. Du wirst nicht mehr in Entspannung kommen. Viertens, wer kommt in die Hölle? Die Frage ist ganz leicht. Weil bei all diesen grausigen Aussichten müssen wir uns fragen, wer hat die Hölle verdient? Wir alle haben ein durch und durch verdorbenes Herz, sagt die Bibel. Ich? Sie sogar. Vielleicht sogar ihr. Und stell dir mal vor, auch du bist einer von alle, wenn Jesus das uns erklärt. Wer wird schließlich in der Hölle sein? Und das ist eine klare Aussage in Offenbarung 20. Jeder, bis auf jene, die im Buch des Lebens stehen. Jetzt fragst du dich, wie komme ich in das Buch? Ich sagte, in dem Buch zu stehen, ist das Wesentlichste von allen Büchern. Wir schreiben ja auch ein bisschen Bücher und so. Und da stehen manchmal auch unsere Namen drin. Aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, in dem Buch zu stehen, was das Buch des Lebens heißt und was Jesus Christus selbst führt. Wer in diesem Buch steht, der hat es geschafft.
Ja.
Und ich empfehle hier nochmal ganz ausdrücklich das Video 6000 Punkte. Das findet ihr auf unserer Website. Wenn ihr dort auf Medien geht und auf Übersicht, seht ihr einen Link direkt zu dem Video. Ihr findet es auch auf YouTube. Und das solltet ihr euch anschauen. Und wie dem Herrn Weber dort geschieht, das sollte uns die Augen öffnen,
ja,
wie es wirklich aussieht.
Das stimmt.
Ja. So, also die Frage, was kann man tun, um der Hölle zu entgehen, ist natürlich relevant. Wir wissen, es gibt keine gute Tat, es gibt keine Summe von guten Werken, die auch nur eine Sünde aufwiegen oder die Vergebung erkaufen können. Es gibt nicht gute und böse Menschen, versteht mich nicht falsch. Es gibt nur erlöste und unerlöste Menschen. Und das ist, was wir verstehen müssen. Wir haben ja immer so ein Ranking in unserem Denken. Ich bin aber besser als der. Ich bin aber nicht so wie Hitler oder so. Vielleicht auch nicht wie Mutter Teresa, aber irgendwo dazwischen. Das ist nicht, worum es geht. Darum ging es nie. Jesus hat nie gesagt, du musst nur die Dinge richtig machen und dann klappt das schon, wenn du genug leistest, sondern er hat einen anderen Weg aufgezeigt. Er hat nämlich gesagt, dass er sein Leben gibt als Lösegeld für viele. Für alle die, die dieses Lösegeld für sich in Anspruch nehmen. Das haben viele von euch gemacht, die ihr das jetzt seht. Aber wir haben eigentlich jeden Tag irgendjemand Neues in unserem YouTube-Kanal oder in unserem Podcast-Channel. Wenn du heute da bist und sagst, ich habe das noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung, was das meint, mein Leben Jesus geben. Da werden wir gleich noch drüber reden. Es gab nämlich dieses Opfer, was Jesus am Kreuz für uns gegeben hat. Und dieses Opfer ist die einzige Währung, die Gott akzeptiert, um meine Sünde zu bezahlen. Ja, wer von der Hölle errettet werden will, muss an Jesus Christus glauben. Es geht nicht um Religion. Es geht nicht um Philosophie, es geht um Beziehung. Von mir zu jedem. Es geht nicht um Kirche. Manche verstehen das falsch, die hören Gott und denken Kirche. Kirche ist eine gute Sache, aber Kirche nutzt niemandem etwas, wenn die Beziehung zu ihm nicht da ist. Weil die Kirche ist eine Versammlung von solchen, die eine Beziehung mit ihm haben. Dann macht Kirche Sinn, dann macht Gemeinde Sinn. Und wir brauchen ewiges Leben von ihm, von Christus selbst. Und die Bibel nennt das eine neue Geburt. Also tatsächlich ein Akt, der so tief ist und so intensiv, dass er unser ganzes Wesen in einer gewissen Weise neu auf die Welt bringt. Neu macht. Siehe, ich mache alles neu, ist das, was Gott uns sagt. Und dazu gehört, über seine Sünden Reue und Buße zu empfinden und ein Leben zur Ehre Gottes zu beginnen. Und bevor ich hierzu ein Gebet oder Iris ein Gebet hierzu anbietet, noch ein Zitat wieder von meinem Freund Smith Wigglesworth. Jesus führte ein Leben der vollkommenen Aktivität. Er lebte im Bereich göttlicher Verabredung. Ich mag dieses Zitat, weil ich mag da leben im Bereich göttlicher Verabredung. Lebst du schon da? Im Bereich göttlicher Verabredung? Du hast Dates mit Gott jeden Tag. Und er zeigt dir Dinge, er bereitet dich vor, er gibt dir Impulse, Träume, Visionen. Und dein Leben hat auf einmal Sinn, Ziel, Richtung, Wert, Selbstwert. Und das ist einfach das, was die Bibel mit Frieden und Freude bezeichnet. Denn wer das noch nicht kennt, der hat das Leben verpennt. Ehrlich, das brauchen wir. Frieden und Freude dieser Art ist nicht kaufbar. Du kannst es dir nicht erwerben durch Wissen, durch Macht, durch Einfluss, durch Besitz, durch irgendwas. Das ist ein Geschenk. Und das gibt er so gerne. Und jedem, der ihm danach fragt, übrigens. Und Iris, lass uns doch, leit uns doch an in so ein Gebet, wie wir das empfangen können.
Ich persönlich glaube, dass es kein Zufall ist, dass du das Video geschaut hast und auch bisher
und bis hierhin
angeschaut hast. Trotz oder vielleicht wegen des Themas. Und ich glaube, du hast eine göttliche Verabredung. Ich hatte die auch vor vielen, vielen Jahren, als mir klar geworden ist, was Jesus für mich getan hat. Und das Buch des Lebens, da soll dein Name drinstehen. Gott will das. Und ich denke, du willst es auch. Und wenn wir Gott unseren Müll, unsere Sünde bringen, wenn wir ihn um Vergebung unserer Schuld bitten, dann sind wir gerettet, so sagt das die Bibel. Wenn wir an Christus glauben, das mit unserem Mund bekennen. Und das wollen wir jetzt tun mit diesem Gebet. Und ich lade dich ein, das mit uns zu beten. Schließ doch die Augen und sprich mir folgende Worte nach. Herr Jesus Christus.
Herr Jesus Christus.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Und für meine Sünde am Kreuz bezahlt hast.
Für meine Sünde am Kreuz bezahlt hast.
Ich bitte dich, vergib mir meine Lebensschuld.
Ich bitte dich, vergib mir meine Lebensschuld.
Mach mein Leben ganz neu.
Mach mein Leben ganz neu.
Jesus, ich will dir nachfolgen.
Jesus, ich will dir nachfolgen.
Von heute an.
Von heute an.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr.
Sei mein Herr.
Amen.
Amen.
Hey, herzlichen Glückwunsch, wenn du das mitgebetet hast. Entweder zum allerersten Mal oder auch zum wiederholten Mal. Es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst, dein Leben mit Jesus zu leben, Rettung zu empfangen und ja, mit ihm dieses Abenteuer zu bestreiten.
Absolut. Und weißt du, dass das Beste dabei ist, wenn Jesus Christus in dein Leben eingezogen ist, verliert der Tod seine Furcht. Oder die Furcht vor dem Tod spielt keine Rolle mehr. Die Angst, die die Menschen auf ihr ganzes Leben lang bedrückt und sie zu verschiedenen, auch teils zu sehr dummen Dingen treibt, aus Angst vor dem Tod, spielt keine Rolle mehr. Und stell dir mal vor, was du tun würdest von heute an, wenn du keine Angst mehr hättest. Ich meine, gar keine Angst mehr. Vor nichts mehr, weil du nichts zu verlieren hast, sondern alles zu gewinnen hast.
Ja.
Eine andere Frage wäre, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Was würdest du mit dem Rest deines Lebens anfangen? Das sind Fragen, die stellen sich Leute, die die Angst vor dem Tod nicht mehr kennen.
Ja, super. Wenn wir dir helfen können auf deinem Weg mit Gott, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben an pastor@ccm.de oder an mich, dann pastorin@ccm.de. Wir schicken dir gerne was zu, eine Bibel, ein Bibelteil und noch ein paar Informationen, die dir helfen auf deinem Weg mit Gott. Wir laden dich und euch herzlich ein. Meldet euch zum Newsletter an über die Website unserer Kirche www.ccm.de. Folgt uns oder schickt uns eine Freundschaftsanfrage bei Facebook, bei Instagram. Da sind der Bernd und ich unterwegs. Abonniert gerne den YouTube-Kanal. Gib uns einen Daumen hoch. Wer traut sich das zum Thema?
Ne? Ja, genau. Wir müssen mit Daumen runter jetzt wahrscheinlich, aber das können wir, also, wir halten das aus.
Wir halten das aus.
Weil die Wahrheit muss wahr bleiben.
Genau, die Bibel ist klar und wir wollen auch klar sein und Menschen die Wahrheit sagen. Nein. Ja, was wir noch für euch haben, ist natürlich auch unser Gewinnspiel in dieser Woche. Wir verlosen wieder einen Film, auch wieder zweifach. Und zwar Paulus, Apostel Christi. Neulich in meiner Predigt habe ich über Paulus gesprochen und dieser Film ist extrem beeindruckend.
Mega, mega,
richtig, richtig gut. Und du kannst einen dieser Filme gewinnen, wenn du herausfindest, was wir letzte Woche, wie drücken wir das jetzt aus, dass wir nicht alle unsere Fehler aufschreiben?
Wir haben gesagt, findet raus, welches eine Ding war an einem Pop letzte Woche anders als in den anderen.
Genau.
Findest in allen so, anderen übrigens. Ja, was war die eine
also
Sache?
Ihr Muster und genau. Eine Sendung der letzten Woche war anders.
Und wenn du es nicht findest oder zu faul bist, dir die alle nochmal anzuhören, dann darfst du einfach auch einen netten Satz aufschreiben. Was gefiel dir
das
gut
gilt.
An den letzten? Okay. Haben wir doch auch an der Burg gestern gesagt, dass wir das auch gelten lassen. Gut. Weil wir wollen ja positiv drauf sein und nicht uns nur Gedanken über Fehler machen. Auch wenn hier was fehlte tatsächlich. Aber vielleicht ist es dir aufgefallen und schreib es einfach in die Kommentare. Und wenn nicht, dann schreib einfach was Nettes in die Kommentare und dann nimmst du automatisch teil an dieser Verlosung. Ihr seid übrigens sehr sparsam mit den Kommentaren. Also ihr habt eine ganz große Gewinnchance. Wir hatten jetzt, die letzte Auslösung waren von 5 Leuten, 5 Kommentare hatten wir und 2 Preise gab es. Ich meine, wo hast du so eine Gewinnchance? Wenn sich das rumspricht, dann haben wir hoch zu 10.000 Abonnenten durch unseren Kanal. Ja? So, also mach mit und gewinn, es lohnt sich.
Oder die haben alle die Filme schon gelernt.
Das kann auch sein. Obwohl, den Film glaube ich nicht. Der ist zu neu und den kennt nicht jeder.
Na, verschenken kann man immer noch.
Ja, das geht immer, genau. Die Evangelisten unter uns. Ja.
Sehr gut.
Immer guter Stoff, weitergehend gesucht, genau.
Ja. Und nach dem Gottesdienst ist vor dem Gottesdienst, jetzt sind wir schon ganz dicht rangerutscht in der Woche. Sonntag, Pfingstgottesdienst, herzliche Einladung, 10 Uhr geht live über unseren YouTube-Kanal Bernd Predigt über Gnade und Kraft. So, verpass es nicht und lass uns zusammen Gottesdienst feiern.
Gnade und Kraft.
Angeber.
Das wird mein Sohn jetzt machen. Ja. Er macht immer so, er hat jetzt einen dickeren Bizeps als ich. Das zeigt er überall. Er zieht mich mit der Kamera und immer. Das ist ehrlich.
Okay, Bernd, aber egal, was gerade so was.
Egal, was so gerade los ist. Lass das eine nie aus da raus. Ganz ernst. Das ist ganz wichtig.
Ja.
Wenn du das vergisst, hast du verloren. Weil das Wichtigste in deinen Gedanken ist zu wissen, Gott ist schuld an allem Guten in deinem Leben. So sieht's aus.
Jawohl.
Und ich sag euch was, morgen gucken wir uns mal den Garten an von unseren lieben Gastgebern.
Ja, kommt ihr mit?
Sei wieder dabei. Bis morgen.
Tschüss.
Tschüss. Bye-bye.